Bergfest. Löwens nämlich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Stammtisch Episode 14 bei sommerlichen Temperaturen. Wir müssen uns abkühlen. Das macht man am besten mit einer gemütlichen Stammtischrunde mit kühlen Getränken und heißen Themen. Und Gott sei Dank gibt's heiße Themen, denn der Löwe ist wieder da und auch wir sind wieder da und natürlich in voller Besetzung. Deswegen Servus Alex und Anja. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder da seid hier am Stammtisch.
Servus.
Servus im Schweiße unseres Angesichts.
Ja, das ist ja doch, doch. Ja.
Es ist immer so ein bisschen auf der Haut so glänzend, durchgängig.
Ja. Also ich wohne im Dachgeschoss. Ich schaue gerade aufs Thermometer. 27,6 Grad hat's in der Wohnung. Angenehm.
Schön. Ja, ich war vorhin extra noch beim Friseur, um mal die Matte wieder zu stutzen, damit da auch ein bisschen mehr Luft rankommt. Das ist halt wirklich so. Anja, wie geht's dir eigentlich mit deiner Haarpracht? Da musst du ja eigentlich nonstop am Schwitzen sein.
Schlecht. Mit der Löwenmähne. Schlecht geht's mir. Ich hatte am Sonntag tatsächlich Beachvolleyball-Turnier, satte 12 Stunden, und ich bin immer mit einem nassen Handtuch um meinen Kopf rumgelaufen. Ich habe ausgeschaut wie scheiße, ist aber okay.
Ach komm, du schaust doch nie scheiße aus.
Da hat wirklich jeder scheiße ausgeschaut, weil das war der Style, dieses nasse Handtuch, klitschnass, und sobald die Sonne eine halbe Stunde draufgeschienen hat, ist wieder jeder an die Dusche gelaufen, hat dieses Handtuch nass gemacht und hat es über seinen Kopf ausgerinkt, ja. Aber es ist sehr anstrengend mit so vielen Haaren, ja, auf dem Kopf.
Aber es ist auch mit weniger Haaren anstrengend. Am Samstag das erste Spiel gehabt mit der Freizeitfußballmannschaft. Wunderschön, Anstoß 13 Uhr, da wo es richtig Spaß macht. Gott sei Dank gab es am Spielfeldrand einen Hydranten, aber ganz ehrlich, danach war wirklich Kratzen vom Boden, klassischer Fall, erster Ballkontakt zieht im Oberschenkel, man ist einfach nichts mehr gewohnt. Im Gegensatz zu den Löwen, die sind alle ziemlich fit, Trainingsauftakt jetzt am Wochenende gewesen, schön, dass sie alle wieder da sind. Ich habe irgendwo gelesen, sogar Sascha Mölders hat ein paar Kilo abgespeckt über die Sommerpause hinweg. Also der will es anscheinend auch mal richtig wissen. Er kann sich jetzt auch entspannt vorbereiten. Er muss ja nicht bei der EM mitwirken, obwohl ich immer noch begeistert bin, wie viele Mölders-Trikots tatsächlich hier rumfleuchen. Also dieses Mölders auch, muss mit, ist schon geil.
Ich fand auch sehr nett, dass er mit dem Deutschland-Trikot selbst ein Foto gemacht hat mit der 33 und irgendwie drunter stand, er wäre auch ready.
Ja, er spekuliert, glaube ich, noch so ein bisschen.
Es gibt ja noch Olympia, aber...
Das möchte ich nicht.
Das möchte ich auch nicht, nee.
Weil das fällt dann leider so in den Saisonstart rein.
Richtig.
Das muss jetzt nicht sein. Wie verfolgt ihr die EM, bevor wir in den Löwenkosmos eintauchen?
Tatsächlich sehr intensiv, unerwartet intensiv, weil eigentlich habe ich gedacht, mich würde das Turnier eher peripher interessieren, aber ich glaube, ich habe maximal 4 Spiele bisher verpasst.
Stark.
Also zumindest habe ich die Spiele mal, habe ich reingeseppt. Aber viele auch über die volle Distanz. Auch weil ich parallel noch einen Podcast mache für die PMP mit Lutz Pfannenstiel zusammen. Deswegen muss ich da ein bisschen auf dem Laufenden sein. Aber mir macht es erstaunlich viel Spaß.
Erzwungenes Interesse.
Ja. Also am Anfang musste ich mich zwingen, aber mittlerweile bin ich voll drin. Also ich kann dir den dritten Tormann von Wales aufzählen und den Zeugwart von der Slowakei. Geht alles. Frag mich jetzt bitte nicht danach, weil sonst, ja.
Bei der Slowakei bekomme ich grundsätzlich immer WhatsApp-Nachrichten. Flo, du spielst ja mit.
Ja. Aber bisher warst du eher blass, muss ich sagen.
Ja, man sagt mir ja nach, ich wäre ein Doppelgänger von Marek Hamsik oder Marek Hamsik wäre ein Flo-Doppelgänger.
Mhm. Ist nicht von der Hand zu weisen. Also ich bin noch nicht intuit bei dieser EM. 0,0. Als dann auch Kevin Volland als Verteidiger eingewechselt worden ist bei dem Spiel... Also da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt schaltest du ab, weil jetzt ist der Ofen aus.
Jetzt kriegen wir einen Schmarrn.
Der einzige Hype, der auch mich gefasst hat, und der hatte mich natürlich schon ein bisschen davor, ist der Gosens-Hype. Mhm. Und mich freut es umso mehr, dass der gegen Portugal so gezündet hat, weil er ja damals das Ronaldo-Trikot nicht bekommen hat. Wenn ich er gewesen wäre, ich wäre zu Ronaldo hingegangen und hätte gesagt, nein, und heute bekommst du auch nicht mein Trikot. Gerade mit Absicht hätte ich das, glaube ich, gemacht. Aber so ganz hat mich diese EM noch nicht. Mein Fernseher läuft im Vergleich zu allen anderen Turnieren, die es gab, 0,0 eigentlich. Okay, ich gehe im Biergarten, wenn Deutschland spielt, aber Also viel von dem ersten Spiel gegen Frankreich habe ich auch im Biergarten nicht mitbekommen. Da hast waren einfach verpasst? die Unterhaltungen am Tisch waren auch einfach besser.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Da war ich einfach so ein bisschen raus. Und bin's immer noch. Also, und ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, wann mich das fesselt. Ich habe dummerweise das Deutschland-Portugal-Spiel nicht gesehen. Das einen hätte fesseln können. Ja. Weil alleine beim Live-Ticker war es sehr witzig zu lesen. Ah ja, drei Tore hat noch nicht mal, haben alle die Portugiesen geschossen. Die Deutschen mussten eigentlich gar nichts machen bis dato. So hat's halt im Live-Ticker ausgeschaut. Das war nicht amüsant. Ich glaube, das Spiel hätte mich packen können. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich into it gehe oder nicht.
Ja, ich muss sagen, ich nach der Nominierung des Kaders, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt, da hat's mich ein bisschen gepackt, dann ist es wieder mit abgeflaut. Jetzt ist es so, es läuft so nebenbei. Also der Hype ist nicht da, aber das Interesse ist da. Ganz, ja. Ganz eine seltsame Geschichte. Ja. Was uns aber nachhaltig fesselt, ist natürlich der Löwe, und der ist wieder da, und das ist sehr schön. Und Robin Gosens ist irgendwie auch ein nettes Stichwort, denn der erinnert schon ein bisschen an Sascha Mölders, irgendwie so Freischnauze, unkonventionell, der Mann von nebenan so gefühlt. Das ist das, was einen catchen kann. Und das hat ja die Anja auch.
Das hat einer bei Twitter geschrieben, ein Hörer, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber der hat geschrieben, Gosens und Mölders in einer Mannschaft, das würde schon irgendwie passen charakterlich.
Ja, Herr Gorenzel, mal bitte in Bergamo anrufen.
Oder also, Bergamo in München anrufen, aber das...
Die Lassen beiden haben halt auch Feuer, gell? Also es ist der einzige in der Nazio, der für mich so richtig viel Feuer ausstrahlt.
Ja. Ey, der redet auch frei Schnauz, allein, dass er sagt, ey, ich habe mein erstes Länderspieltor gemacht, da geht mir einer ab. Wer sagt denn sowas von diesen weichgespülten Profis
also,
sonst noch?
Ich muss auch wirklich sagen, also ich habe geflennt, als dann dieses Zitat in Richtung Thomas Müller kam. Lieber gute 60 Minuten als schlechte 90.
Also genial.
Konnte ich nicht mehr.
Ja, okay. Das zeigt eben auch, das ist ein Spieler, der nicht aus einem Nachwuchsleistungszentrum kommt, und da merkst du einfach, dass der noch ein bisschen anders auf manche Dinge blickt. Und das merkst du ja bei Sascha Mölders auch, der hat ja einen ähnlichen Werdegang. Die lassen sich da einfach nicht so verbiegen, weil sie einfach nicht mit 14 schon eingebläut bekommen, was sie denn gegenüber den Medien sagen dürfen und was nicht.
Ja, und das... der Herr Gosens einfach entdeckt wurde, bevor er nach Holland gewechselt ist, dass er noch einen Vollsuff hatte eigentlich, ja. Finde ich auch extrem sympathisch. Ja. Wie kommen wir jetzt vom Stichwort Vollsuff endgültig in den Löwenkosmos? Die Löwen haben
Sascha Mölders hat einen Kasten Bier mitgebracht, ja, für die Fans.
Genau, das wollte ich jetzt auch
aber
sagen.
Aber alkoholfrei.
Nein, es war ein Radler. Es war ein Radler.
Radler alkoholfrei.
Und Michael Kölner und Sascha Mölders haben den 60 Fans, abgezählt 60 Fans, die rein durften zum Trainingsauftakt, da zwei Kästen Radler hingestellt. Erstmal Chapeau dafür. Das ist Stammtisch, das ist Giesing, das ist 60.
Und wie schön ist es, Trainingsauftakt ausverkauft.
Ausverkauft, ja.
Quasi.
Und auch noch die schöne Zahl 60. Ja. Lasst uns eintauchen in den Löwenkosmos mit einem kleinen Blick gen Norden, denn unser Wunsch ist leider nicht erfüllt worden. Der erste FC Schweinfurt 05 hat es nicht geschafft aufzusteigen. Das bleibt also bei drei bayerischen Vertretern, namentlich 60, Tükücü und Würzburg. Stattdessen aufgestiegen ist der TSV Havelse. Wir wollen trotzdem nochmal liebe Grüße schicken an Daniel Adlung. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber unsere Einladung, dass du irgendwann mal wieder hier am Stammtisch dabei bist, gilt trotzdem auch, wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht geklappt hat.
Absolut.
Aber schade. Das Rückspiel, also beide Spiele hat Havelse mit 1-0 gewonnen. Das erste in der Nachspielzeit durch einen Freistoß und einen Torwartpatzer, ehrlicherweise. Und im zweiten Spiel Chancen en masse für Schweinfurt. Und Havelse macht mit dem ersten Fernschuss aus 20, 25 Metern die Bude. Und ist aufgestiegen. Und ja, Faktenfloh ist da. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wir müssen ja auch wissen, auf was sich der 60 da einstellen muss. Der TSV Havelse, gegründet im Jahre 1912 als FC Pelikan Havelse. Und wenn ihr sagt, das liegt am Tier, nein. Das erste Sportgerät, das sie sich gekauft haben, trug den Namen Pelikan.
Also ich dachte, sie hätten immer mit Füller geschrieben. Mit Pelikan Füller.
Oh, stark.
Dann hätten wir damals schon den ersten Sponsorenvertrag gehabt. Ne? Ja,
also Vertragsunterschriften nur mit Pelikanfüller.
Ja, möglich wäre es. Dann 1923 aufgelöst, 1929 neu gegründet. Havelse selbst übrigens ist ein Stadtteil der Stadt Garbsen, liegt vor den Toren von Hannover. Havelse war bis 1968 eigenständig. Das eigene Stadion, da dürfen sie jetzt nicht spielen drin. Das ist das Wilhelm-Langrea-Stadion. 3.500 Plätze, also ein besserer Sportplatz, aber sehr, sehr schön, ist aber halt nicht drittligatauglich. Das heißt, Havelse zieht um in die HDI-Arena nach Hannover. 49.200 Plätze stehen da zur Verfügung. Werden jetzt eher nicht voll gemacht werden. Ich habe gelesen, Havelse rechnet im Schnitt mit 4.000 Fans im Schnitt. Vor der Corona-Pandemie hatten sie einen Zuschauerschnitt von 750. Aber ich sag mal, das Stadion wird ein bisschen ziehen. Dann gibt's natürlich auch zuschauerträchtige Vereine wie 60. Da werden einige mitfahren. Da können wir davon ausgehen. Was eine ganz interessante Geschichte ist, nach Informationen der neuen Presse aus Hannover, muss Havelse in Hannover gar keine Stadionmiete zahlen. Hannover 96 verzichtet wohl auf die Zahlung von Miete. Das Einzige, was die Kollegen des TSV dort zahlen müssen, sind die Betriebskosten und einmal den Rasen tauschen.
Finde ich eine faire Lösung.
Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau, das ist eine tolle Sache. Gibt ja viel Kritik um Hannover und Martin Kind dort und so, aber das ist ehrlicherweise eine Aktion, da muss ich sagen, stark.
Ja.
Was viele auch gar nicht wissen, Havelse hat schon mal zweite Bundesliga gespielt und das war nämlich in der Saison 1990-91. Da waren so illustre Spieler dabei, kein Schmarrn. Thomas Vogel und Jens Todt kennt man ja auch noch. Die haben damals im Trikot des TSV Havelse gespielt. Den Aufstieg geschafft haben sie übrigens unter einem sehr prominenten Trainer, den wir alle noch kennen. Volker Finke.
Volker Finke?
Volker Finke war Aufstiegstrainer des
TSV. Ich dachte, der ist schon im Strandkorb in Freiburg geboren.
Nein, das ist nicht richtig. Nein, der hat die hochgeführt in die zweite Liga und dann ging es aber in der zweiten Liga, war es dann, ja, wie soll man das sagen? Man hat sich auseinandergelebt. Da gab es im Oktober 90, wollte er sich auf eigenen Wunsch beurlauben lassen, weil er, Zitat, nicht mehr in der Lage gewesen ist, das TSV-Team zu motivieren. Es gab Streitigkeiten mit der Vereinsführung, Hannover 96 wollte Volker Finke verpflichten und gab dann auch gerichtlichen Stress. Letztendlich hat Volker Finke zwar die Auflösung des Vertrages erwirken können, Problem war nur, dass Hannover 96 ihn dann nicht mehr haben wollte. Dann ging es über eine Station in Norderstedt zum SC Freiburg dann ab 1991. Tatsächlich. Und Havelse, da ging es dann erstmal richtig abwärts bis in die sechste Liga wieder runter. Also einmal von sechster hoch in die zweite Liga und dann wieder runter in die sechste. Das war dann bis 2005. Dann hatten sie 5 Saisons in der 5. Liga, haben den Aufstieg geschafft mit Ex-Profis, zum Beispiel André Breitenreiter und Babacar Ndiaye. Kennt man ja auch noch. Auf ihre alten Tage haben sie da den Aufstieg in die 4. Liga hinbekommen. Und jetzt war Havelse 11 Jahre lang Viertligist. Und hat sich auch mit ganz kleiner Hilfe der Corona-Pandemie den Aufstieg gesichert.
Ja, das hat schon so ein Geschmäckle zumindest. Kann Havelse zwar nichts dafür, aber ich glaube, wie viele Spieler haben es gemacht? 9, oder? In der Regionalliga Nord.
Also mal nachgucken, ich glaube, es waren 11.
Oder 11, die in zwei Regionalliga Nord in 2 Staffeln aufgeteilt.
Nein, es waren sogar 9.
Es waren 9, ja.
9 Spiele mit 20 Punkten.
Ja, ist aller Ehren wert. Aber,
also von außen gesehen bin ich da bei euch, aber als Sportler gesehen sage ich immer, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss.
Ja. Nee, es ist ja am Ende auch verdient. Sie haben Schweinfurt 2-mal geschlagen und dann gibt's da auch keine Diskussion drüber. Also, weil natürlich die Corona-Pandemie hat da ihr Übriges getan. Ja.
Ganz genau so ist es. Das heißt, das Starterfeld der 3. Liga ist komplett und wir haben es ja schon mal angesprochen gehabt. Es ist namentlich so ein bisschen, Anführungszeichen, unattraktiver geworden. Dafür sind die Stadien irgendwie gefühlt so nochmal ein bisschen aufgewertet. Da sind ein paar kultige Stadien dazugekommen. Also Hannover, immer ein Zweitligastadion von Hannover 96, da spielt man dann auch nicht alle Tage drin. Dann Bremer Brücke mit Osnabrück ist sehr, sehr interessant. Der SC Freiburg 2 wird aller Voraussicht nach ja im alten Schwarzwaldstadion. Wir kennen es cool, auch noch unter als Dreisamstadion kennen. Ja. Mhm. Die werden dort spielen, also nicht in der neuen Arena, sondern im alten Stadion. Sehr, sehr spannend. Und bei Borussia Dortmund 2 ist es halt auch so, die spielen ja eigentlich im Stadion Rote Erde, was auch ein bisschen kultig ehrlicherweise ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn es halt zu spielen kommt wie gegen 60 oder Kaiserslautern, dass es vielleicht dann doch rüber ins alte Westfalenstadion geht.
Das wäre schon geil.
Hat beides was.
Ja, auf jeden Fall eine Auswärtsfahrt wert. Bremer Brücke übrigens auch eines, ich war noch nie da, aber was so an Stimmung immer rüberkommt, eines meiner Sehnsuchtsziele eigentlich im deutschen Fußball.
Ja, Sehr, sehr spannend. Und dann haben wir natürlich auch noch Victoria Berlin, die ja eigentlich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark spielen, aber die haben auch als Ausweichstadion das Olympiastadion angegeben. Also ich halte das durchaus trotz allem noch für möglich, dass der Löwe im Olympiastadion brüllt.
Ja.
Hätte auch beides was. Mhm.
Dann fahren wir nächste Saison zweimal nach Berlin sozusagen.
Ja, natürlich.
Stichwort DFB-Pokal.
Ja. Jäger des verlorenen Pots seit 1964.
Genau.
Hätte ich nichts dagegen. Demnächst steht ja auch dann die Pokalauslosung an. Ich weiß es gerade auswendig nicht wann, aber das ist nicht mehr lange hin.
Ich müsste Anfang 4. Juli normalerweise. Sonntag ist es. Sonntag, 4. Juli.
Wahrscheinlich wieder im Rahmen der ARD Sportschau.
Wahrscheinlich und dann im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit 8 Stunden Vorlaufzeit und dann werden endlich die Kugeln gezogen.
Mhm. Allerdings freue ich mich drauf. Dann sollen sie bitte ein großes Event draus machen und ein Erst- oder Zweitligist wird dann der Gegner der Löwen sein. Vielleicht schaffen wir es diesmal eine Runde weiterzukommen. Sportlich wichtig, finanziell fein und das kann dir natürlich auch einen Push geben.
Ja.
So, das sind jetzt so die Statistiken gewesen, erstmal so die Zahlen und was ihr wissen müsst zur dritten Liga 2021-22. Jetzt gucken wir mal ganz genau auf die Löwen. Das Team ist wieder da. Wie gesagt, gut gelaunt, schaut fit aus, gut erholt, voll motiviert, wenn man vor allem auf Sascha Mölders guckt. Es hat sich nicht so extrem viel im Kader getan, aber es gab gezielte Neuverpflichtungen und komischerweise am 18.06. gab es dann den Dreierpack, der da verkündet wurde, und zwar im 2-Stunden-Rhythmus in etwa. Namentlich Marcel Beer von Eintracht Braunschweig, Yannick Deichmann vom VfB Lübeck und Kevin Goden vom 1. FC Nürnberg. Wollen wir vielleicht mit dem Herrn Goden anfangen, denn den kennt Michael Köllner ja noch, Alex.
Sehr gut.
Der kennt ihn sehr gut, der hat ihn zum Bundesligaspieler gemacht, als er noch bei Nürnberg war. Da hat er Flo, jetzt musst du mir helfen. Ich glaube, 5 Einsätze gehabt in der Bundesliga unter Michael Köllner.
Mit einer gelben Karte, ja.
Mit einer gelben Karte, immerhin. Zwar kein Tor geschossen, aber immerhin. Als Außenverteidiger. Und seitdem muss man sagen, seitdem Köllner bei Nürnberg beurlaubt wurde, ging es auch mit Kevin Goden ein bisschen bergab. Oder er hat stagniert, sagen wir mal so. Dann in der Regionalliga Bayern oft im Einsatz. Hat er aber für Nürnberg 2, das ist bemerkenswert, in 5 Regionalligaspielen letzte Saison 4 Tore gemacht als Außenverteidiger. Also durchaus auch torgefährlich. Torgefährlicher als Marius Wilsch, dessen Ersatz er ja wahrscheinlich sein wird. Marius Wilsch fällt länger aus. War am Ende der Spielzeit ja schon abzusehen, dass der ein bisschen Pause braucht wahrscheinlich. Ja, und Kevin Goden, sehr interessanter Spieler, noch sehr jung, 22 Jahre. Vielversprechend, würde ich sagen. Es gibt relativ wenig Videomaterial oder so zu ihm, wenig Hintergrundinfo. Aber ja, ich glaube, dass der uns Spaß machen kann.
Was vor allem interessant ist, Entschuldigung, Anja, ganz kurz, weil Alex gesagt hat, Ersatz für Marius Wilsch, er ist, und dass er offensiv anscheinend noch ein bisschen mehr Drang hat als Marius. Er ist ein rechter Allrounder, wenn man es genau nennt. Der spielt vor allem rechter Verteidiger, kann aber eben auch als rechtes Mittelfeld, im rechten Mittelfeld eingesetzt werden oder als rechtsaußen. Ne? Das ist also, wie sagt man Neudeutsch jetzt so schön? Schienenspieler. Dieses Wort mag ich gar nicht, aber ja. es stimmt.
Da muss aber Schienenspieler, gut, das ist jetzt taktisches Nerd-Gerede, aber um einen klassischen Schienenspieler einsetzen zu können, brauchst du eigentlich eine Dreierkette, oder?
Ja, aber die möchte ich jetzt ehrlich gesagt da nicht sehen bei 60.
Nee, ich auch nicht.
Ich glaube zumal, dass der uns sehr viel Freude bereiten wird, weil er zurückgeht zu Michael Köllner. Mhm. Und so eine Kombi, also der ist 99 geboren, das heißt, der ist 22 Jahre jung, also das ist noch kein alter Haudegen. Wenn der Geborgenheit spürt und der wieder checkt, der glaubt an mich und deswegen hat er den auch geholt. Also da ist ja hundertprozentig das Wort von Michael Köllner gefallen, dass der kommt. Ja. Dann wird der sich entfalten. Und wir haben auch gesehen, was Michael Köllner aus den jungen Spielern bei 60 gemacht hat. Also ich sehe den sogar nicht mehr lange als Backup.
Ja, könnte ein schöner Zweikampf werden mit Marius Wilsch. Und das kann beide nur befeuern.
Ja.
Und vor allem die Alternative einfach auch zu haben, wenn eben einer mal angeschlagen ist oder vielleicht mal ein kleines Tief hat. Ne? Also einfach um zu sagen, da ist jemand, der diese Position sehr, sehr gut ausfüllen kann. Vielleicht noch die Side-Information. Kevin Goden hat auch für die Eintracht Braunschweig ja noch 7 Drittligaspiele gemacht. Also er kennt auch die Liga noch. Also das ist er ist auch da nicht ganz fremd.
und hat U19 Bundesliga gespielt beim 1. FC Köln, auch da in 24 Spielen 7 Tore gemacht. Also der ist durchaus, der weiß, wo das Tor steht. 3 Euro ins Phrasenschwein. Mhm.
Könnte so eine kleine Allzweckwaffe auf der rechten Seite werden.
Ja.
Also halte ich für sehr, sehr interessant. Ein Input, der tatsächlich auch aus der Twitter-Community nochmal reingekommen ist, in dem Stichwort, bevor wir zu den anderen beiden Neuzugängen kommen und der, den ich für sehr richtig halte. Michael Köllner ist dafür bekannt, dass er Spieler holt, die er genau möchte. Er hat genaue Vorstellungen, was gemacht wird. Nur was er sich denkt, da lässt er sich nicht in die Karten gucken. Das heißt, es kann auch sein, dass 60 vielleicht in der kommenden Saison in einem ganz anderen Formation spielt, weil einfach noch eine Variation dazu kommt. Also es ist, deswegen ist es für uns jetzt natürlich ein bisschen schwer zu sagen oder zu prognostizieren, in welche Richtung es geht. Man kann nur so auf die Spielertypen, die gekommen sind, so ein bisschen dann Vermutungen anstellen. Aber ich sehe sowohl die Option des alten, ja, 4-1-4-1, was da gewesen ist, als auch eine Variation vielleicht im Mittelfeld oder so. Also ja. Spannend.
In der Abwehr kannst du nicht groß variieren. Also du kannst, wie die angesprochene Dreierkette oder defensive Fünferkette, da wird es schwierig, weil dir da die Innenverteidiger fehlen dafür. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, welche Positionen vielleicht noch unterbesetzt sind.
Würde ich sagen. Dann springen wir doch über den Deich zu Jannik Deichmann.
Oh Gott, ich muss wirklich so lachen. Kann ich das? Jetzt kommt ein bisschen gutes Gossip. Tut mir
Macht
leid.
Macht nichts, brauchen wir auch.
Aber
kannst du dich schon aufwärmen, weil da kommt später noch was.
Dieses Bild von Jannik Deichmann, beim, wo er das Trikot gehalten hat, dass er jetzt da ist, habe ich tatsächlich erstmal in die Frauen, in meine Frauenmannschaft geschickt, weil
wir haben
auch einen Deichmann im Verein. Und auf den ersten Blick, wenn man das jetzt nicht ranzoomt, dann haben diese zwei Menschen auch die komplett gleiche Statur. Und bei uns ist der Typ total wichtig, weil der ist Kapitän der Drittliga-Herrenmannschaft, also auch Dritte Liga. Und dann habe ich so gemeint, oh fuck, jetzt geht einer von uns zu den Löwen.
Ich hab nur gelesen, dass er mit irgendeinem ehemaligen Bachelor sehr, sehr leicht zu verwechseln ist. Der Name, kann es sein, dass
Sebastian
der
Preuß, glaube ich.
Nee, irgendwie Johannes Haller oder so?
Ja, Johannes Haller gibt's auch, aber der ist ganz furchtbar. Das wäre jetzt kein gutes Ding.
Okay.
Also,
ja, rein
aber
optisch.
Die ehemaligen Bachelor sind eh alle nicht gut. Ich glaube, Jannik Deichmann wäre der beste Bachelor von allen.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, auf alle Fälle. Spätestens jetzt bringt er ein Löwenherz mit. Oh, schlechte Überleitung, gell? Geh mal einfach mal auf Jannik Deichmann, 26 Jahre alt, gebürtiger Hamburger, also ein Nordlicht. Letztes Jahr 37 von 38 Spielen für Lübeck gemacht, 8 Buden, 4 Vorlagen. Ist jetzt keine schlechte Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler. Der kann auch rechts außen spielen und er könnte theoretisch auch Mittelstürmer spielen. Für mich eine der stärksten Verpflichtungen oder die Optionen, die sich ergeben haben, sage mal durch die aus der Abstiegsmasse, ist Jannik Deichmann durchaus sehr, sehr prominent. Und die Variabilität natürlich in der Offensive stark. Wir haben ja so ein bisschen drauf spekuliert, ob nicht vielleicht doch noch ein wirklicher Stürmer kommt. Jetzt ist Jannik Deichmann eher so ein halber optionaler Stürmer, also jetzt als klassischer Backup für Sascha Mölders würde ich den jetzt auf gar keinen Fall sehen. Ich möchte jetzt, also
er ist vom,
möchte jetzt Jannik Deichmann da auf gar keinen Fall jetzt irgendwie da ausbremsen. Das ist eine super Verpflichtung und der gibt dir einfach nochmal auch eine Tiefe, aber er ist halt kein Mittelstürmer. Es ist jetzt in erster Linie offensives Mittelfeld.
Ich glaube, wenn einer von den drei Neuzugängen als Mölders Backup eingeplant ist, dann ist es eher er, weil er sowohl von der körperlichen Statur her Sascha Mölders am ähnlichsten oder am nächsten kommt und halt auch am torgefährlichsten ist. Und er kann Mittelstürmer spielen, er ist aber von der Spielanlage her, ich habe mir ein paar Videos angeschaut von ihm, ein paar Tore, er ist nicht der klassische Mittelstürmer, der Zielspieler, wie es immer so schön heißt, sondern er kommt lieber aus der Tiefe, hat eine gute Übersicht vorm Tor, holt sich die Bälle ab, aber eben kein klassischer Mittelstürmer. Eher die hängende Spitze, die gibt's halt im Kölner System momentan noch nicht.
Genau, Stichwort, das alte Kölner System.
Ja, das alte. Deswegen, aber rein von der Torgefahr her eine absolute Bereicherung.
Ja, und vor allem schön, dass er wirklich der dritten Liga erhalten bleibt bei uns.
Ja.
Auf jeden Fall. Also
und auch abseits des Platzes, glaube ich, ein sehr sympathischer Typ. Gibt's ein interessantes Interview von den Kollegen von Magenta Sport. Da hat er sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Zum Beispiel hat er erzählt, dass ihm mal in Hamburg in der Bahn das Handy geklaut wurde, weil er betrunken eingeschlafen ist. dass er auch also, gerne mal ein, zwei Bier mit der Mannschaft trinkt nach dem Spiel.
Das hört sich nach einem guten Sascha Möll, das Backup. Ja,
es hört sich vor allem für einen guten Hinsicht Stammtischgast. das ist eine Bewerbung quasi.
Ja. Das ist hiermit herzliche Einladung an Jannik Deichmann. Und was er auch in dem Interview angesprochen hat, sehr interessant, er wurde so gefragt, ja, mit Lübeck, jetzt wenn ihr in der Liga bleibt, dann könnt ihr nächstes Jahr wieder vor Fans spielen und die tollen Stadien genießen. Und dann hat er explizit das Grünwalder Stadion hervorgehoben, auf das er sich freut. Tja, jetzt darf er öfter drin spielen.
Mhm. Ja, ich sag mal auch die Bierqualität in München ist nicht zu verachten.
Das stimmt, ja. Da wird er sich wohlfühlen, bin ich mir relativ sicher. Das ist aber noch ein Punkt. Er hat in den letzten Jahren halt nur im Norden gespielt, ist ein selbsternannter Familienmensch, hat auch gesagt, dass er es sehr genossen hat, direkt vor der Haustüre Fußball zu spielen. Und jetzt verlässt er halt nach, ich glaube, 4 Jahren in Lübeck, verlässt er den Norden und geht nach München, ohne die Familie vor der Tür zu haben. Es kann einen Spieler belasten. Bei Jannik Deichmann mache ich mir weniger Sorgen, weil der charakterlich sehr gefestigt wirkt. Aber ist natürlich ein Faktor.
Mache ich mir aber auch nicht, weil ja so Hamburger eigentlich in München immer ganz zufrieden sind und ganz gut klarkommen, also vom Typ her. Da sind Berliner ja eigentlich grundsätzlich schwieriger.
Ja.
Und der Münchner fühlt sich ja auch immer dem Hamburger zugehöriger als dem Berliner. So würde ich das gar nicht so schwierig einschätzen. Und außerdem jetzt, wo Corona ein bisschen am Abflachen ist, ist das ja alles mit den Flugverbindungen und jeglichem Spaß wieder einfacher und dann ist es eine Stunde im Flieger hinher.
Oder im Zug, klimafreundlich.
Ja, ich bin halt gern schnell irgendwo, gell?
Ja. Nein, aber ihr habt vollkommen recht, wenn man mal guckt auf die letzten Jahre von Jannik Deichmann. Er war in der Jugend des HSV, war dann ein Jahr in der Jugend des BVB. 2013 ging es dann zum FC St. Pauli. Die zweite Mannschaft, da war er dann bis 2016. Dann ein Jahr beim VfR Aalen, da war er schon mal in südlichen Gefilden, in der dritten Liga. Damals 19 Spiele, eine Bude und eine Vorlage. Und dann ging es im Sommer 2017 nach Lübeck.
Er hat übrigens beim FC St. Pauli auch zweite Liga gespielt, in der ersten Mannschaft. Bei einem gewissen Ewald Lienen, der ihn ins kalte Wasser geworfen hat.
Er hatte ihn auf dem Zettel.
Genau, richtig. Hallo. Er war aber dann nicht als Stürmer oder als offensiver Mann eingesetzt, sondern als Innenverteidiger. Stichwort variabel einsetzbar. Also er kann auch verteidigen. Da hat er erzählt, er hat sich einer kurz vor dem Spiel verletzt und dann hat Ewald Lienen gesagt, jetzt Jannik hier, du darfst spielen.
Mach mal.
Dann hat er gesagt, ja, wo soll ich denn jetzt hier, Stürmer gibt's genug, ja, Innenverteidiger. Und dann hat er 90 Minuten durchgespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel ausgegangen ist und ob er Tore verschuldet hat. Aber er kann es nicht so schlecht gemacht haben, glaube ich jetzt einfach mal.
Ja, scheint so.
Übrigens auch ein Faktor, er ist ein leidenschaftlicher Surfer. Da kann er dann in München auch mal ein bisschen auf der Eisbachwelle oder wo auch immer sich austoben.
Windsurfer oder?
Na, ich glaube normal, also normaler Surfer in Anführungszeichen.
Sag mal so, Eisbachwelle, also nur Brettelsurfen, aber 5 Seen lang, ja. Chiemsee, Tegernsee.
Ja, ja, also da wird er auf jeden Fall fündig werden. Und er hat 2 Hunde. 2 Labradore.
Oh, mit denen gehe ich safe mal Gassi, wenn der jemanden braucht.
Also die nächste Einladung an einen neuen, lieber Jannik Deichmann, sowohl an den Stammtisch als auch zum Gassi gehen. Frag mal beim Bergfest nach.
Also er muss da auch nicht mitgehen, ich gehe da allein mit den 2 Hunden, da bin
ich fast dran. Lass uns weiterspringen. Tierisch gut, dass man Labradore hat, aber bärig, dass er Marcel Bär dazu bekommen haben, zu 60 München. Der kommt von Eintracht Braunschweig, ist also abgestiegen mit den Braunschweiger Löwen, spielt also nächstes Jahr auch gegen seine alten Kollegen. Ein Rechtsaußen, kann aber auch hängende Spitze und Linksaußen spielen, ist ein Rechtsfuß. Letztes Jahr 30 Zweitligaspiele, 4 Buden, eine Vorlage. Ja, finde ich auch eine sehr interessante Verpflichtung, auch eine Art Offensiv-Allrounder. Also es klingt für mich so ein bisschen, dass man nicht speziell eben für einen Sascha Mölders oder auch für einen Stefan Lex oder für einen Mirvay Biancardi gezielt Backups oder Konkurrenz geholt hat, sondern so in der Breite auch, dass du eine gewisse Variabilität hast. Und den Gedanken finde ich erstens spannend und zweitens auch richtig. Insgesamt war jetzt 3 Jahre in Braunschweig im Übrigen davor, eben auch VfR Aalen, fällt mir gerade auf. Mhm. Und kam auch aus der zweiten Mannschaft von Braunschweig, ist damals weggegangen, kam dann zurück zu seinem Verein und jetzt sucht er sich was Neues.
Ich glaube auch, er ist fußballerisch eine Bereicherung. Ich habe auch von ihm ein paar Videos angeschaut, sehr stark mit
Alex hat Cat-Content, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wenn Alex immer mal wieder so verstummt, dann liegt das daran, dass vor das Mikrofon seine Hauskatze kommt.
Tja, die will auch mal auftreten hier.
Kleiner Löwe.
Genau, Marcel, von der Katze zum Bär zurück, der ist am Ball relativ stark, also er hat eine brutal gute Ballführung, was ich so gesehen habe. Der erste Kontakt sehr stark, gute Flanken, sucht auch den Weg zum Tor natürlich, aber ist eben kein Stürmer im klassischen Sinne. Also er sagt zwar selber, er ist am liebsten hängende Spitze, aber ich sehe ihn eher auf Außen. Eben auch, weil es, wie gesagt, die hängende Spitze eigentlich nicht so wirklich gibt im Kölner System. Ansonsten wirkt er relativ ruhig und bescheiden. Sehr sympathische Interviews auch gelesen und gehört von ihm. Und er hat gesagt, er würde am liebsten mal im Bernabeu spielen. Ich weiß nicht, was wir jetzt mit dieser Info anfangen, aber
man muss Ziele haben, gell?
Genau.
So, ja. Also, und mit 29 ein relativ gestandener Spieler.
Genau, bringt Erfahrung mit.
Gehen wir dann, ja,
von den 3 Neuzugängen der erfahrenste, zumindest was das Alter angeht.
Können wir nur hoffen, dass den Löwen da kein Bär aufgebunden wurde.
Wir hauen gefühlt auch gerade alle Witze schon raus, die man in irgendeiner Form übers Jahr verteilt über diese Spieler machen könnte.
Aber so flache Witze, die gehen halt immer.
Ja.
Also die kannst du auch öfter bringen.
Vor allem im Sommer.
Normalerweise
im Sommer kannst du sagen, die Sonneneinstrahlung ist schuld.
Ja,
es ist heiß hier. Aber es wird eigentlich im Wohler ja schon ausgetrieben. Keine Witze mit Namen, aber wenn sie sich anbieten, wieso denn nicht?
Ja, aber wir sind hier an einem Stammtisch. Also.
Naja, eben. Ich sag nur, boah, ist der Deichmann.
Aha.
Ja,
okay.
Muss man dabei gewesen sein.
Gibt es noch etwas, was wir zu Marcel Bär noch hinzufügen können, außer auch variabel und spannend? Ich persönlich finde es ja spannend, dass er von Braunschweig weggegangen ist. Das ist ja anscheinend Braunschweig ist ja sein Verein gewesen. Der kam dort aus der zweiten Mannschaft, hat sich Erfahrung geholt über Jena, über Zwickau, über Aalen. War jetzt wieder 3 Jahre dort, hat sich ja ehrlicherweise auch in der Stammmannschaft so ein bisschen festgespielt, dass der jetzt sagt, ich arbeite nicht am Wiederaufstieg mit Braunschweig mit, sondern will versuchen, mit 1860 München hochzugehen. Ich wage jetzt einfach mal so das Bauchgefühl zu sagen, der hat gesehen, was sich in München in den letzten 2-3 Jahren auch mit und durch vor allem Michael Köllner, aber auch Günter Gorenzel und den Weg, der dort gegangen wird, dass der sehr attraktiv ist. Und da mitzuarbeiten anscheinend spannender ist, als jetzt in Braunschweig da nochmal mitzugehen.
Parallel wird er ja auch in Braunschweig gute Einblicke gehabt haben, dass er vielleicht sagt, dieses Thema Aufstieg da sieht er persönlich vielleicht auch gar nicht.
Ja. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das jetzt nicht die 2 Granatenmannschaften sind, die jetzt aus der zweiten Liga runterkommen, wo man sagt, ja, die steigen direkt wieder auf, das sind die Top-Favoriten. Sagt man weder in Würzburg noch in Braunschweig, ehrlicherweise.
Lässt die Osnabrück auch nicht.
Ja.
Aber auch sehr spannend.
Das hat schon ein Geschmäckle, gell?
Die ist heute Geschmäckle. So ist es. Wollen wir in der Zusammenfassung der Neuzugänge mal auf unsere Community-Frage kommen? Denn wir haben ja gefragt, wen würdet ihr euch denn vielleicht noch wünschen im Löwenkader?
Ja, die Antworten waren sehr verschieden, aber einer kam immer wieder und den hätte auch ich auf der Liste. Aaron Berzel, der bei Türkgücü keine Zukunft hat, Vertrag ist nicht verlängert oder sogar aufgelöst worden.
Er hätte, glaube ich, sogar noch einen Jahrvertrag gehabt, ja.
Und jetzt steht er ohne Verein da. Hat aber nochmal betont, München ist blau, auch aus seiner Sicht, womit er natürlich vollkommen recht hat. Und er ist ein Innenverteidiger und wenn ich noch Bedarf sehe bei den Löwen, dann auf der Innenverteidigerposition. Nach dem Abgang von Dennis Erdmann, dann hast du noch Semih Belkahir, Stefan Salger und wen haben wir noch? Niki Lang. Das sind aber eigentlich die 3 Stamm-Innenverteidiger, dann wird's schon dünn. Also einen 4. könntest du brauchen und gerade noch jemanden, der halt ein bisschen auch abseits des Platzes vorausgeht. Und Aaron Berzel, wenn du ihn haben kannst und wenn du eine Lösung findest, vom Gehalt her, wieso nicht? weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich weiß nicht, inwieweit Aaron Bärzel jetzt in diesem weiterentwickelten Löwenteam Platz hätte, außer auch mit Blick auf Michael Köllner. Man hat ja so ein bisschen auch gemunkelt, dass es ein bisschen geknirscht hat zwischen Spieler und Verein. Die Frage ist jetzt, wie sehr hat's geknirscht? Hat es so geknirscht, dass man sagt, lieber nicht nochmal? Oder hat es so geknirscht, dass man gesagt hat, ja, okay, das war halt am Ende schwierig, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Wir konnten ihm keinen neuen Vertrag geben. Da stecken wir nicht drin. Dass Aaron Bärzel von der Mentalität her und vom Löwenherz, das er gewonnen hat über die Jahre, wahrscheinlich passen würde und auch bei jedem Fan gut ankommt. Da, glaube ich, müssen wir nicht drüber diskutieren. Also allein die Bilder, wie er von angeschickerten Fans nach dem Aufstieg in ebenso angeschickerten Zustand über die Grünwalder Straße getragen wurde und dann irgendwann dort versumpft ist, kennen wir alle noch. Und das ist kultig, dass er auf dem Platz eine Kampfsau vom anderen Stern war, also ein typischer Spieler, den du im eigenen Team cool findest und in der gegnerischen Mannschaft hasst. Auch klar. Ich habe so ein bisschen die Zweifel, ob es halt sportlich mit der Planung oder den Ideen, die sich mittlerweile entwickelt haben an der Grünwalder Straße, noch passt. Ja. Da müssen wir drauf vertrauen.
Er ist halt nicht der fußballerisch starke Innenverteidiger, der technisch starke, so wie Semih Belkhahia, der im Spielaufbau extrem gut ist. Aaron Bärzel ist eigentlich der Erdmann-Ersatz, der klassische Erdmann-Ersatz. Ja. Von der Einstellung her, vom Fußballerischen her. Ja. Deswegen ja.
Ja.
Kann man drüber streiten, ja.
Mir hat auch noch eine weitere Antwort gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich zu 100% am Löwenkosmos sehe. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn einer der Tafferzofer-Brüder zu uns kommen würde. Ich würde mich sogar festlegen und sagen, ich hätte lieber den Sheriff. Ich hätte lieber Uli Tafferzofer bei uns. Aber im Mittelfeld sehe ich eigentlich das Problem bei uns nicht. Hätte sogar Löwenerfahrung, weil Uli Tafferzofer in der Jugend und auch bei 60-2 gespielt hat bis 2012 und ist dann zu Burghausen gegangen und ist dann über Unterhaching zum VfL Osnabrück gegangen.
Genau, ist jetzt abgestiegen mit Osnabrück, hat keinen Vertrag mehr.
Ja.
Ebenso wie sein Bruder Emanuel, der beim SV Sandhausen war. Auch da ist der Vertrag ausgelaufen. Beides defensive Mittelfeldspieler und da sehe ich eben keinen Bedarf, wie du schon sagst.
Sehe ich auch nicht, aber sie würden wirklich dem Löwen gut stehen.
Bin ich komplett bei euch, also vor allem Uli Tafferzofer könnte tendenziell auch in den Verteidigungen spielen, aber wir haben ja schon so jemanden, der das theoretisch auch kann mit Daniel Wein zum Beispiel, der ja Sechser spielen kann und bei Bedarf, wenn wirklich Not am Mann ist, eben auch noch eins zurückrückt.
Ja.
Ja.
Aber die Antwort hat mir einfach gefallen.
Absolut richtig. Da merkt man aber auch, wie die Löwenwelt einfach auch Namen nicht vergisst. Oder gute Eindrücke.
Ja.
Dann kamen zum Beispiel auch noch Stürmervorschläge, natürlich sehr naheliegende, Terence Boyd, der natürlich eine absolute Granate wäre, aber...
Kommt der dann eigentlich auch zum Löwentraining im Mölders-Trikot?
Bestimmt.
Schon, also, oder?
Das wäre standesgemäß.
Laufen die beide dann am Spieltag auch mit Mölders-Trikot
auf? Ja, vielleicht würde Terence Boyd den 99 bekommen.
Stimmt. Das Problem bei Terence Boyd ist, erstens glaube ich, kann man ihn sich nicht leisten, was das Gehalt angeht. Und zweitens ist er zu gut, um sich auf die Bank zu setzen hinter Sascha Mölders.
Ja.
Klar, du brauchst ein Backup, aber Terence Boyd ist zu gut, um als Backup zu spielen. Und das gleiche gilt für Manuel Schäffler, der Name ist auch ein, zweimal gefallen, ehemaliger Löwe und wirklich sehr verdienter Stürmer, aber auch da zu teuer, das auf jeden Fall. Und
ich glaube, der ist doch auch sehr glücklich dort, wo er ist.
Den Eindruck habe ich auch. Und zum Stichwort Terence Boyd nochmal, der Kerle ist halt jetzt auch schon 30. Das ist also auch nicht, wäre dann auch kein Generationswechsel, wenn du sagst, okay, Sascha Mölders ist zwar 6 Jahre älter, aber ob du dann sagst, ob ich dann mit Terence Boyd ein Jahr Überbrückungszeit, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, vielleicht, dass Mölders seine Karriere beendet, wissen wir nicht. Können wir gleich nochmal drüber reden. Wie lange hast du dann auch Terence Boyd noch? Rein theoretisch, ich sag mal, ein Spieler beendet wahrscheinlich mit 33, spätestens 34 dann seine Karriere.
Da muss es doch Tim Linzbichler richten.
Ja. der plötzlich wieder da ist. Also den haben wir ja noch nie so richtig gesehen, aber beim Trainingsauftakt war er dabei. Vielleicht kann er jetzt endlich mal durchstarten. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich würde mich freuen, dass wir den mal wirklich auf dem Platz in Aktion sehen. Dass wir auch mal wirklich mal fundiert drüber reden können und nicht spekulieren.
Ja. Bin ich auf die ersten Testspiele gespannt, was er da so zeigt.
Wollen wir mal auf den Kader jetzt insgesamt gucken.
Übrigens muss ich noch zwei, nicht dass uns Gilbert Kalb am Ende schimpft, zwei Vorschläge von Gilbert Kalb einbringen, die ich, also den einen, den kann ich ja noch verstehen, Federico Palacios, zuletzt beim MSV Duisburg, hat auch bei Nürnberg schon gespielt, da wirklich eine gute Rolle gespielt, aber das ist eine hängende Spitze, 1,70 groß, 26 Jahre alt, hat beim MSV Duisburg jetzt auch nicht die ganz große Rolle gespielt und ja, sehe ich jetzt keine Rolle bei 60. Und ein absoluter Geheimtipp, Marco Schönbechler. Jetzt dürft ihr mir sagen, wo der spielt.
Du wirst dich darauf vorbereitet haben.
Er spielt beim FC Zürich, beziehungsweise hat gespielt, weil er ist jetzt vertragslos. Er hat aber noch nie woanders gespielt als beim FC Zürich, ist 31 Jahre alt, linkes Mittelfeld. Stempel ich jetzt mal eher ab unter persönlicher Favorit von Gilbert Kalb und weniger als Kandidat für die Löwen. Aber ich wollte es nur noch mal sagen, nicht, dass er uns am Ende hier, ihr wisst schon,
rügt.
Genau.
Dass er böse Mails kriegen.
Vielleicht wird's aber auch der nächste Star im Löwenkosmos, gell?
Ich finde ja eigentlich, wenn wir jetzt schon Marcel Bär haben, Gilbert Kalb würde ja vom Namen auch ganz gut dann in den Löwenkader passen.
Ja. Ja.
Und dann muss nur noch Faisal Muhlitsch zurückkommen. Oh, und dann, Ah, der war billig. Der war
richtig billig. Ich weiß nicht, ob der nicht sogar so schlecht war, dass er schon wieder gut war. Aber gut.
Der war richtig weit unten.
Ja, Füße hoch, der kommt flach. Gut. Wenn wir jetzt mal auf den Gesamtkader gucken und schon mal so ein bisschen ins nächste Jahr. Auf die Löwen kommt trotzdem in Sachen Vertragsverhandlungen ein bisschen was zu. Denn, also mal abgesehen davon, dass es auffällig ist, dass bei den Neuzugängen mittlerweile die Vertragsdauer nicht mehr genannt wird, was ich jetzt ein bisschen seltsam finde, wo ich auch es wird bestimmt irgendeinen Grund geben, mir erschließt er sich jetzt nicht ganz, aber es gibt ja durchaus Vertragslaufzeiten, die bekannt sind und nach dieser Saison laufen einige aus und ich sage einfach mal jeden Namen: Richie Neudecker, Dennis Dressel, Stefan Salga, Mirvay Biancardi, Stefan Lex, Keanu Staude, Marco Hiller, Sascha Mölders, Fabian Greilinger, Niki Lang, Lorenz Knöferl, Tim Linsbichler, Johan Jajo, Georgi Schigeli und Milos Kocic. Das sind sämtliche Verträge, die am Ende der jetzt startenden Saison auslaufen.
Aber ich habe da mittlerweile relativ großes Vertrauen in Günter Gorenzel, dass der da seine Arbeit machen wird im Laufe der nächsten Monate. Und es läuft ja auch, man muss das schon sagen, es läuft gerade im Hintergrund ja auch alles fast schon beängstigend gut und beängstigend ruhig und mit sehr viel Weitsicht. Auch Marc-Nikolai Pfeiffer macht eine sehr gute Arbeit, hat jetzt gesagt, dass die Werbeerlöse um 17% gesteigert wurden. Also da ist dann schon auch ein bisschen Geld da, um Verträge auch zu verlängern oder sich was einfallen zu lassen, wie man die Spieler hält.
Und wenn du gut losstartest, dann sind sie auch gewillt, denke ich mal, dazu zu bleiben.
Ich glaube, es geht viel darüber, über Saison schon, über das Gefühl, hier wird was aufgebaut und da kann ich an was mitwirken. Vor allem bei Kickern wie Richie Neudecker, der ja ein Löwenherz durch und durch hat. Also den kriegst du emotional. Ich glaube auch, dass du Dennis Dressel bei einem sehr guten sportlichen Verlauf nochmal einen Vertrag, also in Anführungszeichen, anreden kannst. Dann natürlich wahrscheinlich mit einer Ausstiegsklausel. Das wird dann nicht mehr anders gehen, aber dass man es zumindest hinkriegt, dass dort abgesichert ist, dass er einem nicht kostenfrei durch die Lappen geht. Ähnlich ein Marco Hiller. Bei jemandem wie Stefan Lex sehe ich mittlerweile so ein bisschen, ein bisschen auf Bewährung. Da war die Leistungskurve einfach ein bisschen zu flach jetzt. Also der muss jetzt nochmal aus den Puschen kommen. Ähnlich Keanu Staude, der muss auf sich aufmerksam machen. Bei Stefan Salga geht es um den letzten großen Vertrag der Karriere wahrscheinlich. Der ist jetzt 31, wird im Januar 32. Bei Sascha Mölders müssen wir gucken, wie fit ist er noch, wie fühlt er sich. Und ich sag mal, die jungen Niki Lang, Lorenz Knöferl, die können jetzt richtig Werbung in eigener Sache machen.
Es hängt halt gerade bei Dennis Dressel oder auch bei Marco Hiller, hängt halt viel davon ab, wie du diese Saison, die jetzt dann beginnt Ende Juli, abschneidest und beendest.
Ja.
Weil wenn du wenn du aufsteigst, was ja das erklärte Ziel ist, oder zumindest der Relegationsplatz, was dann im Aufstieg münden soll, wenn du aufsteigst, dann wirst du die Spieler leichter halten können. Oder ich gehe schon davon aus, dass Dennis Dressel dann sagt, okay, ich gehe mit in die zweite Liga, entwickle mich da und schaue dann, dass ich mich ins Schaufenster stelle für die erste Liga.
Was sagt die Volleyballerin über Vertragsverhandlungen?
Ich muss zum Glück keine Vertragsverhandlungen selber machen. Ich bin ja eh so ein Herzspieler. Ich bleibe da, wo mein Nest ganz schön ist, wo gute Freunde sind, wo einfach alles passt und ich mich heimelig fühle. Warum sollte ich, also ich gehöre ja auch zum alten Eisen, warum sollte ich mit 31 dann nochmal wechseln? Und meinen Stammplatz opfern. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich dann so ein alter Haudegen bin und nochmal irgendwo hinkomme und da ist so ein junger Hupfer, der das ja an sich auch ganz gut macht, werden andere Trainer natürlich immer dem jungen Hupfer vertrauen. Also bin ich da, ich bleibe da.
Und festigst deinen Legendenstatus.
Ja, natürlich.
Das ist übrigens in der Podcast-Welt dann genauso, ne? Also hier, wenn hier Abwerbeversuche kommen, nein, wir wissen, wo wir groß geworden sind.
Ja, wir wissen. Wir fordern dann hier nur noch mehr Geld.
Genau, wir fordern hier einfach mehr Geld. An wen müssen wir uns da eigentlich wenden?
An wen? Wer zahlt das?
Gutes Stichwort. Alex, man kann uns unterstützen.
Richtig, also das ist sehr gute Überleitung. Ja. Wir nehmen natürlich auch Spenden an für unsere Arbeit, die wir natürlich sehr gerne machen. Und wir sind Herzenspodcaster, nicht nur Herzensspieler, sondern auch Herzenspodcaster. Aber freuen uns natürlich über den ein oder anderen Euro, der uns die Arbeit erleichtert, der unsere Fixkosten deckt. Schaut einfach mal vorbei unter giesinger-bergfest.de/support.
Ich wollte da eigentlich gar nicht so hinleiten, aber das war jetzt einfach zu
wünschenswert. Das konnten wir jetzt nicht liegen lassen.
Ich möchte jetzt bitte noch darauf hinweisen, nur weil ich die Frau in der Runde bin und es immer heißt, wir Frauen sind so teuer. Nein, es liegt nicht nur an mir.
Nicht
ja?
nur. Ja, nein, klickt einfach mal rein, wenn es was Neues gibt, wenn ihr was über uns erfahren wollt. Auf der Seite gibt's Infos. Ansonsten dürft ihr uns jederzeit folgen, Facebook, Twitter, Instagram. Dann verpasst ihr nichts, was wir vorhaben. Soll ja gerüchteweise so sein, dass wir durchaus noch Ideen haben, die das Giesinger Bergfest betreffen. Ansonsten empfehlt uns weiter. Abonniert den Podcast auf den Podcast-Kanälen eures Vertrauens. Und eigentlich können wir eigentlich nur noch sagen, wir sind wieder da. Und wir bleiben jetzt richtig schön am Ball. Der Löwe ist da, also sind auch wir da. Und deswegen wird es auch wieder regelmäßig das Giesinger Bergfest geben. Also kein Stammtischentzug mehr.
So ist es.
Haben wir irgendwas vergessen?
Nein, aber gefühlt waren wir, glaube ich, eh nie weg.
Nee. Also wir hatten zumindest eine WhatsApp-Standleitung. Gefühlt. Gibt ja immer was zu beschwatzen. Und ich bin gespannt, was sich so die nächsten 7 Tage tut, was wir dann bei der nächsten Bergfest-Episode beschwatzen.
Schauen wir mal,
dann sehen wir schon.
Richtig.
Oh yeah.
Dann verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom wirklich schwitzenden Stammtisch heute bei sommerlichen Temperaturen. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und bleibt vor allem eins: löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.